dass eben es nicht diese eine Teammeinung geben kann und die eine Perspektive, sondern dass wir genau diese verschiedenen Perspektiven und Wahrnehmungen nutzen müssen, um daraus wieder zu lernen und einen Schritt weiter zu gehen und die aber auch so stehen bleiben. Die Angst zu nehmen, wir entscheiden das jetzt einmal und dann muss das genauso gemacht werden. Und auch da zu sagen, wir machen das wirklich angepasst und wir sind die User sozusagen, probieren es aus, geben Feedback und passen es dann wieder an, wie es für uns gut passt.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Und deshalb finde ich das Thema, was wir heute haben, Sarah, nämlich das Thema Wohlbefinden, auch ganz, ganz, ganz wertvoll, weil ich auch häufig die Idee hatte oder habe, dass Wohlbefinden gar nicht so richtig zur Arbeit gehört. Und umso spannender und wertvoller finde ich, dass wir das hier genau thematisieren, dass das nämlich auch noch ökonomisch nutzbar ist. Und vielleicht hast du in deiner Forschung dazu auch noch irgendwo so eine Abbiegung gemacht und hast quasi den Nutzen für so ein Unternehmen auch noch herausgestellt.
Genau, also muss ich tatsächlich nicht machen, weil auch das ist, ne, also ohne jetzt auf agile Arbeit zu schauen, gibt es da schon sehr viel Forschung zu, dass es einfach einen positiven Zusammenhang gibt, einen klaren, hohen Zusammenhang zwischen zum einen Motivation, ja, Engagement und der Leistung, der Produktivität, aber gleichzeitig wissen wir auch, wenn sich jemand nicht wohlfühlt, nicht motiviert ist oder auch erschöpft ist, vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, das Unternehmen zu verlassen oder einfach resigniert hat, aber noch da ist, viel, viel weniger Leistung zeigt. Ja? Und wenn natürlich auch Menschen ein Unternehmen verlassen, weil sie sich nicht wohlfühlen, dann haben wir hohe, sehr hohe Kosten, die also Fluktuationskosten und dass es nicht einfach ist, gute Mitarbeitende zu finden, dass wir nicht genügend Fachkräfte haben, das ist ja auch mittlerweile jedem klar. Das heißt, dieser Business Case, der ist ganz, ganz klar, dass wir dafür sorgen müssen, dass Mitarbeitende, es geht nicht darum, ne, Kicker und Yoga anzubieten, um ein Wohlfühlklima zu schaffen, ist sicher auch nett. Aber dass die Wertschätzung erleben, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie sich auch verlassen können, dass eben dieses Klima psychologische Sicherheit da ist, dass sie bestimmte Ressourcen erleben, dass das möglich ist und auch die Anforderungen realistisch bleiben, das will ich auch nochmal betonen, weil also ich arbeite auch als Coach und arbeite auch eben mit Personen in Führungsverantwortung, aber auch mit Mitarbeitern zusammen. Und was ich da teilweise häufig erlebe, ist eben dieses, ich funktioniere nicht in dem System. Und da sage ich immer, nein, das System funktioniert nicht. Ja, immer mehr Anforderungen, immer höherer Druck. Und die Menschen zweifeln an sich. Und es hat sich aber keiner die Frage gestellt, ob das eigentlich machbar ist oder machbar sein sollte. Und also es haben natürlich auch viele erkannt, aber es gibt ganz viele, die in diesem System drin sind und an sich zweifeln. Und deshalb jetzt, weil wir gerade auch über Arbeitsanforderungen sprechen und eben auch, was packe ich in einen Sprint rein, ja, wenn wir jetzt mal beim Agilen bleiben, dann ist es ganz wichtig auch zu beachten, was ist eben gesundes Maß, ja, und was nicht, genau.
Und ich erlebe häufiger, dass sich Teams eher überschätzen als unterschätzen. Also ich habe so gut wie noch nie ein Team erlebt, die wirklich sagen, okay, wir schaffen eigentlich nichts, sondern eher immer im Gegenteil, dass sie sich viel zu viel sehr überschätzen und dass diese Voraussagefähigkeit, wie viel ist denn wirklich machbar, auch wirklich erstmal hart erlernt werden muss. Und gleichzeitig erlebe ich, dass wenn man das dann kann, es total motiviert, wenn das dann eintritt.
Ja. Wenn man sich und die Komplexität der Aufgaben, ne, und das Team so gut einschätzen kann, dass man das eigentlich gut schätzen kann. Ja. Und darum geht es ja auch, eigentlich eine gute Vorhersage abgeben zu können. Also zu lernen, dass man, das ist ja die Idee dahinter, dass man sozusagen den Stakeholder, dem Kunden, wem auch immer, eine gute Vorhersage geben kann. Ja, und das muss man halt erlernen. Da geht es nicht darum, möglichst viel in einer kurzen Zeit zu schaffen, was ja manchmal ein bisschen missverstanden wird, wenn es darum geht, wir führen mal agile Arbeit ein. Also das fand ich auch, ich weiß nicht, es war relativ am Anfang meiner Forschung, habe ich auch Interviews geführt, um dann ein bisschen zu explorieren. Und das fand ich, das ist hängen geblieben. So dieses, ne, agil ist eben nicht schneller, sondern agil ist besser, weil es eben in der gleichen Zeit schafft, verschiedene Wege zu gehen, zu experimentieren, Feedback einzusammeln. Also die Qualität ist in der gleichen Zeit höher in einer komplexen Welt. Und das, genau, das finde ich irgendwie noch ganz wichtig.
Ich glaube, das ist das Missverständnis, was auf diesem Jeff Sutherland-Buch steht, wo er, glaube ich, auch schon mehrfach Anläufe genommen hat, um das quasi richtig zu stellen, dass in der halben Zeit die doppelte Arbeit erledigt werden kann. Dass es sich nicht darauf bezieht, dass das dann so sofort eintritt, sondern dass der Lerneffekt dahin führt, dass man dann quasi sich so verbessert und Waste so vermeidet, dass man dann wirklich das Doppelte irgendwann schafft. Aber dass das eher quasi in the long run ist als in der Kurzfristigkeit. Aber ich erlebe auch häufiger, dass dieser Glaube, also dass man mit diesem Glauben quasi agile Arbeit einführt. Ja, das tritt so ein, aber es braucht etwas Zeit.
Ich habe noch einen Punkt, den habe ich eben bei dir rausgehört, Sarah, wo du gesagt hast, das Vertrauen, wenn man einmal zurückgewiesen wurde, dann dauert sehr viel länger, das wieder aufzubauen, als es kaputt gemacht wurde. Das hat mich neugierig gemacht. Also wie hast du da Ideen zu oder vielleicht auch im Rahmen deiner Forschung irgendwie oder aus der Psychologie generell Möglichkeiten, was kann ich gut tun, wenn es mal dazu gekommen ist? Ich meine, ich kann es ja nicht immer verhindern, ne? Dass ich mal in so eine Situation komme, wo ich das Gefühl habe, also entweder ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht mehr wirklich vertrauen oder das Gegenüber das Gefühl hat, ich kann nicht mehr wirklich vertrauen. Was kann ich in der Situation machen, um Vertrauen wieder aufzubauen?
Also ich als, meinst du jetzt ich als Individuum, der gemerkt hat, die gemerkt hat, dass das Vertrauen weg ist, oder ich als Außenstehender oder als Scrum Master, der versucht, im Team sie zusammenzubringen? Kannst du es nochmal
Vielleicht auch
spezifizieren?
beide
Beides.
Blickrichtungen. Finde ich beide spannend.
Ja. Also Vertrauen aufbauen kann man nicht sozusagen planen, ne? Also das ist, glaube ich, schwierig zu sagen, so Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann ist es wieder da, sondern das ist etwas, was durch Beziehungsarbeit entsteht. Und Beziehungsarbeit heißt, sich Feedback geben, nachfragen, zuhören, ja, und sozusagen Gelegenheiten schaffen, die dann wieder als vertrauensvoll und positiv erlebt werden. Und wenn sich jetzt zum Beispiel, wenn man merkt, ist eine Person, die sich jetzt plötzlich nicht mehr öffnet, ne, also wenn ich das zum Beispiel als Scrum Master merke, dann wäre es natürlich auch, also zum einen sinnvoll, natürlich mit der Person ins Gespräch zu gehen und ins Feedback zu gehen und vielleicht auch zu ermutigen, so eine Situation, die jemanden dann verletzt hat oder eben dazu geführt hat, jetzt nicht mehr mit Vorschlägen zu kommen, als Anlass zu nehmen, um das in der Retro auch zu besprechen. Ja, wer hat denn sowas auch schon mal erlebt? Wie geht ihr damit um? Wie können wir das zukünftig vermeiden, dass wir sozusagen das Gegenteil von Sicherheit schaffen? Also das, wenn die Person damit einverstanden ist, das auch als Punkt zu nehmen, oder vielleicht macht man es auch anonym, das ist ja auch möglich, oder auch ohne so einen Fall zu haben, macht das total Sinn, eine Retro dafür mal zu nutzen. Was bedeutet für uns psychologische Sicherheit? Haben wir das Gefühl, dass wir einen Raum haben von psychologischer Sicherheit? Ja, kann man auch schön mit Skalierungsfragen arbeiten, um da erstmal so eine Perspektive hinzubekommen. Und dann, was können wir denn tun, damit wir, also warum ist zum einen wichtig, ne, aber was können wir auch tun, um hier im Team dann noch einen sicheren Raum zu schaffen. Genau. Und ja, und eine offene Feedback-Kultur eben weiter zu etablieren. Also, und da kann ich auch wieder als Teammitglied, als Scrum Master vorausgehen, sagen, ne, ich habe das und das wahrgenommen. Wirkt sich so und so aus. Siehst du das auch so? Also je nach Situation, ne, gibt es ja verschiedene Situationen, wie dann Feedbackgespräch, wie ein Feedbackgespräch dann angemessen geführt wird. Aber ich glaube, und dafür ist eben gerade der Scrum Master oder auch ein Coach, der vielleicht dazu genommen werden kann, sehr, sehr hilfreich, um letztendlich in die Kommunikation zu gehen. Also Kommunikation und Vertrauensaufbau hängen sehr eng zusammen.
Finde ich spannend, dass du Skalierungsfragen da auch mit reinbringst. Also das find ich auch super hilfreiches Instrument, sozusagen auf einer Skala von 1 bis 10. Und wo stehen wir da gerade und was brauchst du auch, um eins weiterzukommen, zum Beispiel?
Genau, und also Skalierungsfragen, da du hast jetzt auch nochmal hervorgehoben, sind wirklich ein wundervolles Instrument für Teamarbeit, weil ich schaffe es, die Perspektivenvielfalt vom Team auf ein Blatt ganz schnell zu bringen. Ich habe eine Frage, ne, wie sicher fühlt ihr euch gerade im Team? Oder wie verbunden fühlt ihr euch gerade im Team? Oder im letzten Sprint oder was weiß ich. Und dann sehe ich, oh, alle, ne, gehen in eine Richtung oder auseinander und das macht erstmal ein Bild. Wenn ich einfach nur rumgehen würde und fragen würde, hätte ich niemals dieses Bild. Dann hätte ich Ideen, ja, dann hätte ich gesammelt oder irgendwo Post-its, aber ich hätte niemals diese Perspektivvielfalt. Und die muss es gar nicht. Also man, und das finde ich auch, das zeigt es immer so schön, wenn man so eine Skalierungsfrage mit Punktekleben oder wie auch immer macht oder digital, dass eben es nicht diese eine Teammeinung geben kann und die eine Perspektive, sondern dass wir genau diese verschiedenen Perspektiven und Wahrnehmungen nutzen müssen, um daraus wieder zu lernen und einen Schritt weiter zu gehen und die aber auch so stehen bleiben, weil man kann und das ist auch ein wichtiges Learning, glaube ich, für eine Retro. Man kann nicht ein Thema wegdiskutieren, na, das ist auch gar nicht so wichtig so und ne? Also man kann immer nur sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt auf das, weil wir das jetzt priorisiert haben, aber letztendlich ist alles, was da ist, ist richtig. Und ich erlebe das dann häufig auch, wenn ich Teams begleite, dass andere überzeugen wollen, dass das doch das Richtige ist oder dass das doch gar nicht so schlimm ist. Und dann sage ich, ja, wir gucken gerade auf, ne, wir sammeln gerade die Perspektiven und die Wahrnehmung und die sind alle richtig. Und die Empfindungen sind auch immer richtig. Die kann man nicht wegdiskutieren. Und das zu akzeptieren, dieses Teambild, auch zu akzeptieren, diese Vielfalt von Wahrnehmung und dass es eben nicht diese eine subjektive Sicht gibt, die ich habe. Die haben wir natürlich alle, aber das hilft ganz viel in der Teamarbeit. Ja.
Und die gleichzeitig noch diese Klaviatur an Gefühlen, die es auslösen kann in einer Gruppe. Dann eben auch zu erfahren. Also das finde ich auch immer total spannend, dass quasi das gleiche Verhalten zu völlig unterschiedlichen Gefühlen führen kann oder auch unterschiedliche Bedürfnisse generell da sind. Das finde ich auch immer total spannend und hilfreich.
Jetzt haben wir ganz viel aus der Richtung geguckt, was kann ich als Scrum Master tun, damit ich in diese Richtung komme. Was mich auch noch interessieren würde, ist, was verhindert das eigentlich in der Realität? Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann wäre es ja eigentlich, gibt es ja da schon total viele gute Dinge, die wir tun können. Und wenn ich jetzt so in die Realität denke, dann gibt es doch bestimmt auch ganz viele Dinge, die das verhindern, ne? Weil sonst wären ja vermutlich schon ganz viele Unternehmen viel weiter auf dem Weg gegangen. Also was gibt es da auch in deiner Forschung Dinge, die du rausgefunden hast, wo du sagst, das sind so typische Sachen, die es in der Realität verhindern und wie gehe ich damit um?
Also wenn ich jetzt auf meine Forschung schaue, dann und auch auf die Interviews, die ich strukturiert geführt habe, dann sind es natürlich sehr viel die Kontextfaktoren, in denen dann die agilen Teams drin sind. Also ne, wie welche Kultur wird denn eigentlich gelebt, welche Führung wird eigentlich gelebt? Und dann ist es aber auch gleichzeitig schon fast nicht mehr agil, ja, weil dann wird agil halt nicht gelebt, sondern dann wird hierarchisch rein diktiert oder gemicromanaged oder die Strukturen aufgebrochen und man macht die Meeting-Rituale, aber eigentlich hat man einen Wasserfallplan dahinter. Genau, also so die Kontextfaktoren, also nicht das wirklich. Agilität oder agile Arbeit nicht wirklich umzusetzen, wie es gedacht ist. Das ist so ein Faktor. Und gleichzeitig heißt es auch nicht jetzt, dass ich sage, okay, wenn man agil arbeiten will, müssen es alle genauso machen im Unternehmen, weil das ist einfach realitätsfern. Ja, also zum einen passt es nicht auf alle Aufgaben und und selbst wenn es passen würde, arbeiten wir halt mit Menschen. Und mit Menschen, die ganz viele Vorstellungen haben, wie Arbeit gut funktionieren soll, die sehr gute Muster in der Vergangenheit eingeübt haben, Systeme sozusagen, die sich etabliert haben, wie Dinge in einem Unternehmen funktionieren. Und das ist natürlich das größte Also Hindernis klingt jetzt auch negativ, weil es hat ja auch ganz viele Vorteile, dass wir diesen Muster haben. Sonst müssen wir jeden Tag neu überlegen, wie wir uns strukturieren, wer wie agiert und so weiter. Also das brauchen wir alles. Genau, aber das zu transformieren, das ist eben die größte Herausforderung. Und auch wenn wir jetzt mal, also jetzt darauf schauen, ne? Weil ich gerade Kontext gesagt habe, dann macht es natürlich Sinn, da ganz viel Wert in die Schnittstellen zu legen. Also wie schaffe ich diesen Transfer von der Einheit, die agil arbeitet und den Einheiten, die nicht agil arbeiten, wie dieses gegenseitige Verständnis zu schaffen und wie kann das gelingen, ja, diese beiden Räume gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Ich glaube, da muss ganz viel Arbeit rein. Das wird manchmal unterschätzt oder oft unterschätzt, dass dieser Transfer gelingt. Ja, und im Team, also wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Team komme, was bisher vielleicht nicht agil gearbeitet hat, aber sich jetzt auf den Weg machen möchte, dort ist häufig natürlich auch das Hindernis, Neues, vorherige Enttäuschung, Veränderungsmaßnahmen, die eben nicht zu dem geführt haben, was erhofft wurde, sondern eher zu mehr Druck, zu mehr Stress. Also so die Erfahrungen und die negativen Erfahrungen vielleicht aus der Vergangenheit mit neuen Modellen der Zusammenarbeit oder mit mo neuen Methoden. Ja, und auch so ein, ach, ich sitze das jetzt aus und dann geht es schon wieder weg. Genau, und das liegt aber häufig auch an der, an erstens eben den negativen Erfahrungen, aber auch der Unsicherheit oder auch der Überforderung. Also, ne, man muss auch, und das ist auch, glaube ich, das wisst ihr auch, wahrscheinlich die Zuhörer auch, aber gerade da braucht es erstmal eine Kompetenzentwicklung. Also, was bedeutet das? Dieses Verständnis, warum machen wir Planning? Warum machen wir bestimmte Sachen? Also, das muss erst verstanden werden. Und das erlebe ich zum Beispiel auch häufig. Die Struktur wird umgesetzt, man macht es, aber der Sinn dahinter, ja, also gerade so dieses Inspect and Adapt jetzt, ne, also das wird überhaupt nicht verstanden so. Und da muss man anfangen und dann überlegen, brauchen wir das auch, ne? Aber haben wir ein komplexes Umfeld, wo wir agil arbeiten? Oder hilft uns eigentlich Wasserfall mehr? Dann ist es ja auch wieder okay. Also ich vermische gerade so ein paar Sachen, aber also zum einen eben der Kontext, ne? Also und da die Schnittstellen gut zu machen, zum anderen die Leute wirklich abzuholen und zu befähigen, das auch zu verstehen und zu können, Ängste zu nehmen. Aber es heißt auch nicht, dass es eine Garantie gibt, dass es immer erfolgreich ist. Weil es natürlich so gefestigte Muster gibt oder auch Unsicherheiten, wo man einfach ganz dolle an den alten gelernten Sachen festhält und sich nicht auf Neues einlassen kann, da wird es dann sehr schwierig. Ja.
Ich glaube, ne, aber was du gesagt hast, die Offenheit, mal was anders zu machen und es mal auszuprobieren oder auch nachzufragen, welchen Sinn hat denn das jetzt, dass wir jetzt jeden Morgen hier eine Viertelstunde lang ein Daily machen? Ich habe tatsächlich auch erlebt, dass wenn man es macht, man immer mehr auch diesen Wert empfindet oder erlebt und durch das Erleben dann auch wieder eine Offenheit entsteht.
Genau, wenn ich mich nicht direkt sperre, dann gebe ich dem keine Chance. Aber genau, das ist, glaube ich, so, diesem Team, das Team auch einzuladen. Wir machen auch diesen Prozess, dass wir jetzt agil einführen, agil. Das heißt, wir probieren es aus und reflektieren und lernen daraus. Und es gibt auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, nee, Dailies machen für uns gar keinen Sinn. Das machen wir so nicht. Also so ein bisschen die Angst zu nehmen, wir entscheiden das jetzt einmal und dann muss das genauso gemacht werden. Und auch da zu sagen, wir machen das wirklich angepasst und wir sind die User sozusagen, probieren es aus, geben Feedback und passen es dann wieder an, wie es für uns gut passt. Und da gibt es natürlich, ne, also in der agilen Welt unterschiedliche Meinungen, so Scrum by Book und Scrum, so wie es passt sozusagen. Da bin ich tatsächlich auch eher eine Verfechterin, auszuprobieren und also sich darauf einzulassen, auf jeden Fall. Und das auch einmal genauso, wie es gedacht ist, vielleicht auszuprobieren, aber dann die Anpassung vorzunehmen, weil einfach die Unternehmenswelten so unterschiedlich sind und die Bedingungen nach außen eben im Gesamtsystem so unterschiedlich sind, dass das andere eher unrealistisch ist, auch wenn es auf dem Blatt schön klingt. Wie ich ja vorhin auch schon ganz am Anfang gesagt habe, es klang alles so super, wie Teamarbeit funktionieren sollte. Genau, da müssen einfach verschiedene Faktoren berücksichtigt werden.
Ich würde gerne noch mal einmal auf das Thema Wohlbefinden zurückkommen. Also ich hatte ja eingangs unsere Podcast-Folge eingeleitet mit agile Teamarbeit versus berufliches Wohlbefinden. war bewusst ein bisschen provokativ formuliert, weil ich das nochmal so ein bisschen rausarbeiten möchte. Also, wenn ich mich so zurückerinnere an meinen beruflichen Start, ist ja mittlerweile auch schon über 20 Jahre her, da war Wohlbefinden war ja gar nicht so wirklich en vogue, ne? Also, ich meine, klar, es gab Wohlbefinden, aber im beruflichen Kontext habe ich das nicht so wahrgenommen, dass das irgendwie Priorität hatte. Also, Priorität hatte Leistung. Ne? Und jetzt gerade auf LinkedIn, wenn ich so zumindest in meiner LinkedIn-Blase gucke, habe ich das Gefühl, dass das Thema Wohlbefinden, Mental Health und so immer mehr Einzug in die berufliche Welt findet. Da habe ich mich gefragt, ist das gerade ein aktuelles Trendthema oder ist das irgendwie psychologisch auch erklärbar, warum das so ist, dass das jetzt gerade immer mehr Einzug erhält? Ich meine, ich find's toll, dass es gerade anfällt, ne? Das ist ne, für mich, ich finde es wunderbar bereichernd für die Arbeitswelt, ne? Auch den Mensch in der Arbeit auch wirklich zuzulassen und da sein zu lassen und wahrzunehmen und alles. Ne? Nur die, also ich habe mich das gefragt, ist das gerade irgendwie ein Trendthema? Und also woher kommt das? Oder warum kann man das irgendwie psychologisch erklären oder vielleicht auch wirtschaftlich erklären?
Genau, also was haben wir die letzten Jahre gemacht, also Jahrzehnte, ja, uns sozusagen immer weiter optimiert, ja, immer mehr, immer schneller, die Prozesse automatisiert, die Menschen immer stärker, also ich gucke jetzt ein ganzes Stück weg, ne, nicht irgendwie die 2000er, sondern noch davor, Menschen als Ressource zu sehen und, und. Und was haben wir gesehen? Ganz viele physische Erkrankungen, psychische Erkrankungen, Ausfälle, ja, also ne, Anstieg in Krankheitstagen und, und. Das auf der einen Seite, was zeigt, wir brauchen gesunde Arbeiter, um überhaupt Leistung zu erbringen, Produkte zu erzeugen. Und auf der anderen Seite haben natürlich auch Arbeitskräfte, also es ist ja kein Arbeitgebermarkt mehr, sondern Arbeitnehmermarkt. Das heißt, ich kann mir ja aussuchen, wo ich hingehe. Das heißt, es gibt halt auch eine Konkurrenz und sich ums Wohlbefinden zu kümmern und eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen und vielleicht weniger Stress sind halt Gründe, warum Menschen in Arbeitgeber wechseln und es ist eben auch einfach geworden. Ja, also wenn ich eine gute Ausbildung habe, kann ich ganz einfach einen neuen Job finden und dann gehe ich auch in was soll ich sagen, nicht Mut, sondern dieses Selbstvertrauen, dass das jetzt geht, das ist gewachsen, weil sich der Markt auch verändert hat. Genau, wir haben jetzt ganz viel über Wohlbefinden gesprochen und ja, auch in der Theorie, aber ich habe mir natürlich das auch quantitativ angeschaut, also den Zusammenhang eben von ne, agilen Arbeitspraktiken hin zu Wohlbefinden und eben diese zwei Stränge, die ich vorher beschrieben habe, also zum einen Engagement über eine erhöhte Wahrnehmung von eben ja, hilfreichen Ressourcen und der andere Strang einer Erschöpfung, Ermüdung über zu viel Arbeitsanforderungen. Und das ist zumindest, wahrscheinlich würdet ihr sonst sagen, die Folge löschen wir wieder, ein gutes Ergebnis, dass es eben diesen positiven Zusammenhang gibt. Also natürlich gibt es viele Faktoren, die wir gerade angeschaut haben, aber über all die Faktoren hinweg gibt es eben einen klaren Zusammenhang zwischen agilen Arbeitspraktiken und also positiven und Engagement, der eben durch diese Ressourcen, ich habe da Autonomie, soziale Unterstützung und Feedback untersucht, auch erklärt werden kann, gemittelt wird. Und es gibt auch einen klaren negativen Zusammenhang zwischen agilen Arbeitspraktiken und emotionaler Ermüdung. Also sozusagen dieser andere Pfad, der auch wiederum dadurch erklärt werden kann, dass sich diese Praktiken, dass diese negativ mit den Arbeitsanforderungen zusammenhängen. Das heißt, sozusagen wenn ich viel agil erlebe, weniger Arbeitsanforderungen wie bestimmte Arbeitslast, Zeitdruck, Arbeitsunterbrechung erlebe. Und das, finde ich, sind doch ganz gute und hilfreiche Befunde, die zeigen, dass es sinnvoll ist, sich auf den Weg zu machen, sich agile Teamarbeit anzuschauen. Und wenn man natürlich agil arbeitet, wie wahrscheinlich die meisten von euren Zuhörern auch und vielleicht auch Scrum Master da auch irgendwie nochmal so ein Motivation oder auch ein Argument hat, dass das tatsächlich einfach sinnvoll ist und dass ich aber genau diese Hebel bedienen kann, also diese Ressourcen stärken kann, ja, darauf achten kann, dass Feedback erlebt wird, dass soziale Unterstützung erlebt wird, dass diese Autonomie im Sprint erlebt wird und dass ich aber auch schaue, dass eben diese Anforderungen, indem ich eben zum Beispiel den Sprint als heiligen Schutzraum da aufrechterhalte, diese Anforderungen möglichst gering halte. Hätten wir wahrscheinlich schon ganz am Anfang sagen müssen, aber vielleicht haben wir auch so einen spannenden Bogen gemacht.
Ich finde es auch gerade einen sehr, sehr runden Bogen, den wir gemacht haben, mit schon fast einem Plädoyer für agile Arbeit am Ende. Also es ist gar nicht so unbedingt geplant gewesen, das jetzt am Ende so rauszuarbeiten nochmal, aber ich find's ein schönes Ende gerade. Ich weiß nicht, wie es euch damit
Ja.
geht.
Geht mir ähnlich, aber nicht ohne unsere Frage zu stellen. Sarah, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin sehr dankbar über das, was wir gerade besprochen haben, dass die Entwicklung dahin geht, dass Gesundheit, Wohlbefinden, dass es eine Rolle spielt, wie wir uns als Mensch fühlen am Arbeitsplatz, aber auch darüber hinaus und in so einer Welt zu leben, auch wenn es da viele Hürden gibt. Und heute oder speziell ich bin dafür dankbar, auch da mein Leben so frei gestalten zu können, meinen unterschiedlichen Interessen wie zum Beispiel der Wissenschaft, aber auch der Arbeit mit Teams nachgehen zu können und da auch ein gutes Support-Netzwerk zu haben, um Ressourcen nochmal anzusprechen, was dann auch meine Familie ist.
Tim, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin dankbar dafür, dass du, Sarah, dir zum einen die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen und auch deine Forschungsergebnisse mit uns geteilt hast, ein bisschen Einblick drin gegeben hast. Und ich finde es ganz wunderbar, dass du dich für das Thema einsetzt, also auch Forschung daran betreibst und uns in der Wirtschaft nochmal auch wirklich fundierte Ergebnisse mit Argumente mit auf den Weg gibst, die dir das Ganze stützen. Das ist nicht einfach nur ein Trendthema ist, sich auf der Arbeit wohler fühlen zu dürfen, sondern dass tatsächlich auch ökonomische und psychologische sinnvolle Pfade sind, auf die wir uns da gerade begeben. Dafür bin ich dankbar. Suse, wofür bist du dankbar?
Also ich bin auch dankbar dafür, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast und unser Gast bist und dass wir mit dir hier ganz wundervolle Dinge erfahren haben, die wir vorher noch nicht wussten. Vielen, vielen Dank dafür. Und gleichzeitig würde ich mich dir anschließen, dass ich das auch ganz toll finde, dass man diese Abkehr von diesem Mangelbewusstsein hin zu einem Ressourcenbewusstsein und zu diesem Stärkenbewusstsein und hin zu dieser Motivatorik auch gemacht haben. Also dass wir auf die Arbeit gehen dürfen und es nicht Schmerzen bereiten muss. Muss ich zugeben, musste ich auch erst lernen tatsächlich. Also es fühlte sich am Anfang komisch an, als die Arbeit Spaß machte. dass man so denkt, huch, dafür kriege ich auch noch Geld, das ist ja spannend. Oder das fühlt sich komisch an. Also ich finde gut, dass man beides miteinander verbinden kann und dann auch noch quasi für alle so eine Win-Win-Situation kreieren kann. Und du hast jetzt quasi das auch noch fundiert, quantifiziert und wissenschaftlich belegt, dass sowohl Agilität nicht nur ein Trend ist, wie auch eben, dass es sich lohnt, Wohlbefinden zu fördern. Und das macht mich als Mensch und auch als Arbeitnehmer und auch als Podcaster macht mich das total glücklich, weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr hilfreiches Ergebnis ist und dass das eine Sicherheit bietet, die Zweifel, ob das jetzt nur ein Trendthema ist oder nicht, quasi auch beseitigen kann. Vielen, vielen Dank dafür, Sarah.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank euch für das coole Gespräch, die Einladung und ja, viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast und euren Gästen.
Beim nächsten Mal haben wir Sonja Zillinger bei uns zu Gast. Sonja ist Psychologin und hat in einem Selbstversuch für sich mit Meditation experimentiert. Wir sprechen mit ihr darüber, wie sie den Selbstversuch erlebt hat und ordnen das Thema Meditation auch aus wissenschaftlicher Sicht ein. Dabei gehen wir auch der Frage nach, wie Meditation für Agile Leader hilfreich sein kann. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.